Ja, wie kann er denn nur, so steht es als Überschrift über diesem Gottesdienst, ja, wann kommt er denn nun? Das haben sich am 24. September 2011 in Freiburg ganz, ganz viele Menschen gefragt. Damals besuchte nämlich Papst Benedikt der 16. Deutschland und er wurde in Freiburg sehnlichst erwartet. Gelandet ist er allerdings bei uns in Laar, auf den Flugplatz 40 Kilometer nördlich von Freiburg. Damals, also von 2002 bis 2012, war ich Pastor in Laar. Auch ich stand dann natürlich am Straßenrand in der Nähe des Flugplatzes und habe mein Methodist-T-Shirt angezogen. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und schließlich kam dann der Papst in einer großen schwarzen Limousine aus Stuttgart an uns vorbeigefahren. Und was ich durch diese getönten Scheiben nicht sehen konnte, Papst Benedikt, der 16., hat mit seinem Sekretär, Kurienerzbischof Georg Genswein, gesprochen, der dann den Chauffeur anhalten ließ. Seit etwa 50 Jahren gibt es auf höchster Weltebene Gespräche zwischen unserer methodistischen Kirche und dem Vatikan. Bei seinem ersten Besuch 2006 in Regensburg hat Papst Benedikt ausdrücklich in einer Rede auf diese katholisch-methodistischen Gespräche hingewiesen. Und anscheinend ist dem Papst dieses Methodist-T-Shirt aufgefallen und er hat spontan beschlossen anzuhalten, um in unserer Laarer Methodistenkirche eine Andacht zu halten. Und so kam es dann, dass eine riesengroße Menschenmenge in Freiburg auf die Ankunft des Papstes wartete, aber dieser hielt bei uns eine besinnliche Andacht vor einer kleinen Schar interessierter Methodisten. Ein beeindruckendes Erlebnis und anderthalb Stunden Verspätung des Papstes in Freiburg. Und alle fragten sich dann, ja, wann kommt er denn nun? Und später dann, ja, wie konnte er nur? Und das Medienecho war natürlich riesig. Wir hatten drei Tageszeitungen in Laar. Normalerweise ließen sie uns links liegen, aber jetzt wollten alle mit uns sprechen. Und selbst die Bild-Zeitung brachte auf der Titelseite ein Foto unseres Gemeindezentrums. Und das Medienecho war mindestens so groß wie der Bär, den ich euch jetzt mit dieser Geschichte aufgebunden habe. Vieles oder fast alles hat an dieser Geschichte gestimmt. Papst Benedikt ist an diesem Tag tatsächlich auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Laar gelandet und fuhr dann mit dem Auto an uns vorbei, nach Freiburg, an uns vorbei. Er hat natürlich nicht angehalten und unser Gemeindezentrum, das hat er nicht von innen gesehen, sondern höchstens, wenn er am nächsten Tag aus dem Flugzeug nach links aus dem Fenster geschaut hat, dann hätte er es von oben sehen können. Den Predigttext haben wir damit schon gehört. Ich lese ihn aber trotzdem noch einmal mit anderen Personen natürlich und tatsächlich mit diesem Ausgang, den ich in meiner Geschichte nur erfunden habe. Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann zu Hause zu Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Die Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer sich mit Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überleg doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Amen. Liebe Gemeinde, wer wahrscheinlich wie viele von uns in einer Gemeinde groß geworden ist, in der Kirche, der hat diese oder andere Berufungsgeschichten schon vielfach gehört. Und wir merken oft gar nicht mehr, wie anstößig das Verhalten Jesu hier ist. Für Matthäus war es einfach unfassbar, unglaublich, was da geschieht. Und was er erleben darf, ist im Grunde genommen das, was unsere Jahreslosung zum Ausdruck bringt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Damals, die Worte Zöllner und Sünder waren gleichbedeutend. Sie verlangten überzogene Tarife, sie arbeiteten direkt oder indirekt mit der Besatzungsmacht der Römer zusammen. Nein, die will niemand sehen, anschauen. Und in unserem Text heißt es, Jesus ging weiter. Von wo kam er? Im Matthäusevangelium wird berichtet, wie er zuvor einen Gelähmten geheilt hat und wie die Leute außer sich sind vor Staunen und wie sie Gott preisen. Aber Jesus sonnt sich nun nicht im Jubel und Lobpreis der Leute, sondern er geht weiter und sieht Matthäus an einer oder an seiner Zollstelle sitzen. Und für Matthäus ist das eine ganz, ganz neue Erfahrung. Niemand hat ihn bisher als Menschen gesehen. Niemand hat ihn bisher nach seinem Namen gefragt. Und niemand hatte bisher irgendein Interesse an ihm. Für die Schriftgelehrten und für die Pharisäer war er einfach ein Sünder und damit außen vor. Zins nehmen oder dieser Wucher sind Gott ein Gräuel, und um seinen Hals trug Matthäus so ein unbarmherziges und unsichtbares Schild: Wir müssen draußen bleiben. Ich gehöre nicht dazu. Aber Jesus sieht ihn an, kennt ihn mit Namen, sieht den Matthäus. Er sieht nicht den Betrüger oder den Obdachlosen oder den Müllmann oder die Kassiererin oder den Pastor oder das Gemeindeglied. Jesus sieht den Menschen an, die Person, die Persönlichkeit. Also er sieht uns mit unseren Sorgen und unseren Fragen, mit unseren Ängsten, mit unserer Sehnsucht, mit unseren unerfüllten Wünschen, auch mit unserer Schuld und unserer Sehnsucht nach Heil. Und was Matthäus hier erlebt, ist im Grunde genommen vergleichbar mit dem, was Hagar erlebt hat, von der ja unsere Jahreslosung stammt. Zur Erinnerung, der Engel des Herrn sucht sie in der Wüste, in die sie verzweifelt geflohen war. Und als dieser Engel sie findet, fragt er: Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Das hatte diese Sklavin, diese ausländische Sklavin, noch nie irgendjemand gefragt. Sie war immer nur gebraucht und ausgenutzt worden. Niemand hatte Interesse an ihr. Niemand außer Gott. Und Matthäus macht hier genau die gleiche Erfahrung. Jesus sieht mich, ruft mich beim Namen. Die Limousine fährt nicht achtlos an ihm vorbei, sondern hält an. Und dann macht Matthäus diese Erfahrung: Du bist ein Gott, der mich liebt. Also ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn der Papst damals tatsächlich angehalten hätte: Komm mit, ich will eine Andacht bei euch halten. Matthäus weiß es. Ich kann mir vorstellen, dass ihm ganz heiß wurde, dass sein Puls sich beschleunigt hat. Hält Jesus jetzt wirklich bei mir an? Schaut mich an? Habe ich das jetzt wirklich gehört? Komm, folge mir, komm mit. Und Matthäus steht auf, lässt alles liegen und stehen und geht mit Jesus. Und das hat sich dann anscheinend herumgesprochen. Im Text ist es jetzt nicht ganz klar und eindeutig, wenn es heißt zu Hause. War es jetzt bei Jesus zu Hause oder bei Matthäus zu Hause? Aber das ist eigentlich auch gleichgültig, wo es jetzt war, denn es geht darum, was dort geschehen ist, nämlich die ehemaligen Arbeitskollegen und Freunde des Matthäus kommen, allesamt Sünder, hätte man damals gesagt, ausgeschlossen aus der guten und frommen Gesellschaft, und sie liegen zu Tisch. nicht sitzen, wie es in unseren Übersetzungen heißt, sie lagen zu Tisch. Das war damals so. Zöllner, Sünder, Jesus, seine Jünger. Und da wird deutlich, Jesus, er hat das Evangelium, also diese gute Botschaft vom Reich Gottes, dass Gott die Menschen liebt, nicht nur verkündigt, nicht nur mit Worten deutlich gemacht, sondern Jesus hat das Evangelium gelebt. Die Tischgemeinschaft war damals etwas ganz, ganz Wichtiges, ein ganz hohes Gut. Und Jesus macht deutlich, dass Gott gerade denen nahe sein will, bei denen andere meinen, Gott habe sie verworfen. Jesus, der Sohn Gottes, pflegt Gemeinschaft mit den Sündern. Du bist ein Gott, der mich liebt. Wir haben Psalm 23 gehört, Vers 5. Ich habe ihn hier in der Basisbibel in der Übersetzung. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Genau das hat Jesus hier für Matthäus und für seine Kollegen getan. Für Sünder. Jesus liegt mit ihnen zu Tisch und das ist gelebte Gnade und Liebe. Und schon stehen die Pharisäer auf der Matte, die wirklich Frommen der damaligen Zeit. Und sie werfen Jesus vor und den Jüngern, wie kann euer Lehrer sich mit Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen, an einen Tisch legen? Wie kann er nur? Wie kann er nur? Sie sind zutiefst der Überzeugung, wer Gemeinschaft mit solchen Leuten pflegt, der wird ihnen gleich. Der verunreinigt sich. Der stellt sich außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Der stellt sich dahin, wo die Sünder stehen, außerhalb des Volkes Gottes. Die Sünder nehmen Jesus mit, weg von Gott. Aber bei Jesus ist es genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Jesus nimmt die Sünder mit. Er nimmt sie mit hinein in die Gemeinschaft mit Gott, hinein in diesen umfassenden Raum der Liebe und Gnade Gottes. Wie kann er nur, fragen die Pharisäer. Und diesem Vorwurf begegnet Jesus mit einer umfassenden und einladenden Erklärung. Er weist darauf hin, ihr wisst doch aus Erfahrung, Gesunde brauchen keinen Arzt. Kranke brauchen ihn, das ist ja heute noch so. Und dann fragt er sie, überlegt einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich erwarte von euch keine Opfer, sondern dass ihr barmherzig seid. Also Gott macht deutlich, ich verlange von euch nicht, dass ihr mir etwas gebt, sondern dass ihr untereinander barmherzig seid. Und dann kommt er auf sich zu sprechen. Ich bin gekommen, nicht um solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern diejenigen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Und was mich an dieser Antwort Jesu fasziniert, ist die Tatsache, dass da kein Vorwurf drin steckt. Also Jesus nimmt jetzt nicht das Schild von Matthäus, wir müssen draußen bleiben, und hängt es den Pharisäern um. Ganz im Gegenteil. Er spricht sie an, im Grunde genommen, als Menschen, bei denen alles in Ordnung ist. Aber sie sollen barmherzig sein. Sie sollen barmherzig sein und er macht klar, genau dazu bin ich da, barmherzig zu sein. Ich gehe zu den Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben und lade sie ein in diese Gemeinschaft. Sie brauchen mich, für sie bin ich da. Und so erlebt es Matthäus und er folgt, er war dem Ruf Jesu gefolgt, komm, folge mir. Er lässt sich voll und ganz auf diesen Jesus ein und erlebt eine grundlegende Veränderung seines Lebens. Hinter diesem Satz stehen hier jetzt drei Fragezeichen. Halt, jetzt, hinten habe ich keine Augen. Also hinter diesem Satz stehen drei Fragezeichen. Und die stehen für uns. Jesus, er trifft mit seiner Einladung auf ganz unterschiedliche Menschen, damals wie heute. Das sind Menschen, die ihm die Gott den Rücken gekehrt haben, die nichts von ihm wissen, vielleicht nichts wissen wollen. Aber Gott liebt sie so sehr, dass man nicht mehr lieben kann, wie Gott sie liebt. Oder das sind Menschen, die nur auf ihre Rechtgläubigkeit achten und diese pflegen. Sie merken gar nicht, wie sie sich damit nur um sich selbst drehen, um ihren Glauben und auch darin dann Gott den Rücken gekehrt haben. Oder das sind Menschen wie die Jünger damals, die zwar nicht immer alles verstehen und richtig machen, aber doch Schritt für Schritt immer mehr und die einfach dankbar sind, dass sie mit Jesus leben dürfen. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten und ihr könnt ja einmal überlegen, wo würde ich mich einordnen an dieser Stelle? Wie stehe ich zu Gott, zu Jesus? Vielleicht denkt der ein oder die andere, ich sitze hier im Gottesdienst, aber das wie Matthäus habe ich noch nicht erlebt. Mag sein, dass Jesus andere angesprochen hat, an mir ist er anscheinend immer vorübergegangen. Oder jemand denkt, vielleicht habe ich ihn ja übersehen, gar nicht gehört, was er zu mir gesagt hat. Oder vielleicht denkt jemand, ja früher, da hatte ich den Eindruck, dass Jesus mich sieht, dass er mich anspricht, dass er mich liebt, aber irgendwo, irgendwie ist das verschütt gegangen. Unter den Herausforderungen des Alltags im Laufe der Zeit wurde anderes wichtig, der Zweifel nagt. Aber jetzt steht Jesus vor uns in diesem Gottesdienst, an unserem in Anführungsstrichen Zollhäuschen, an unserem Leben, an der Stelle, an der wir sitzen und lädt uns ein. Komm, folge mir, komm mit, feiere mit mir das Abendmahl. Feiere mit mir. Und diese Einladung kann bedeuten, lass dich doch wieder ganz neu ein auf meine Liebe und auf meine Gegenwart, auf meine Gemeinschaft. Oder es kann sein, dass das bedeutet, komm, kehr um von diesem Weg der Selbstgerechtigkeit, vom Drehen um dich selbst und deinen Glauben, werde doch barmherzig, werde wie ich. Oder lass dich hineinnehmen in die Liebe Gottes und kehre dich mir wieder ganz neu zu. Du hast es doch schon einmal erlebt und geschmeckt und jetzt darfst du es wieder schmecken. Oder, und das gilt tatsächlich uns allen, wirklich allen, kommt und macht es wie ich. Öffne dich den Menschen, den Verlorenen. Sie sind nicht dort, wo sie sein sollten, nämlich bei Gott. Geh nicht an ihnen vorbei, sondern lade sie ein in die Gemeinschaft mit ihm. Mach mit, arbeite mit, sei dabei, auch und gerade hier in der Gemeinde überlegen wir gemeinsam, wie wir uns öffnen können, barmherzig zu sein, für andere da zu sein. Also Jesus selbst lädt uns ein an seinen Tisch, wie damals den Matthäus, folge mir nach, wie damals seine Kollegen, Zöllner und Sünder, wie damals seine Jünger, die ihm nachgefolgt sind und letztlich auch die Rechtgläubigen, bei denen scheinbar alles in Ordnung ist. Jesus lädt alle in seine Gemeinschaft an seinen Tisch. Er geht an niemandem vorbei, auch an niemandem von uns. Jesus sieht uns, er liebt uns und er lädt uns ein, schmecken und zu sehen, wie freundlich er ist. Amen.